Herzlich willkommen zu den Leseoptimisten. Hier ist Angela Hamacek und ich freue mich, ich habe wieder mal ein großartiges Buch mitgebracht. The Real Book of Work. Organisationen in Not, warum wir umdenken müssen, um sie in die Zukunft zu führen. Geschrieben haben das zwei Autorinnen, die Christina Grubendorfer und die Christina Ackermann im Wahlen Verlag, das sag ich gleich wieder was dazu, erschienen. Und ich habe ganz, ganz viel diesmal über Organisationstheorie gelernt. Also ich habe sehr viel Neues für mich mitnehmen dürfen und können. Ich komme ja aus einer ganz anderen Welt. Und damit wir das Buch hier auch richtig schön tief besprechen können und uns über die Inhalte im besten und positivsten Sinne wieder austauschen, habe ich mir den Christian Kaiser heute eingeladen. Seines Zeichens, ich habe es mir ganz kurz notiert, Leiter Diversity und Transformation bei der DATEV, auch von mir mal vor vielen Jahrzehnten ein Arbeitgeber gewesen. Und ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon kennen und in Verbindung sind. Gefühlt auch ein paar Jahre. Auf alle Fälle super, du hast das Buch vorgeschlagen. Ich habe es bei mir schon in meiner Leseoptimistenliste gehabt und habe sofort Hurra geschrien und gesagt, das besprechen wir gemeinsam. Und jetzt also willkommen im Podcast. Schön, dass du da, Christian, da bist, Christian. Und ein paar Worte zu dir. Was bedeutet denn dieser tolle Titel?
Liebe Angela, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei den Leseoptimistinnen dabei zu sein. Freut mich sehr. Ich bin Christian Kaiser und gestalte Plattformen organisationalen Lernens. Und weil wir glauben, dass Diversity, Inclusion, Equity für dieses Organisationalen so relevant ist, hat Julia Bangert vor 2 Jahren entschieden, dass ihre Stabsstelle die Diversity-Themen mit aufgreift. Und wir sorgen dafür, dass diese seit 1966 lebendige Organisation weiter so lebendig bleibt, dass sie den Anforderungen ihrer Mitglieder, ihrer Genossen, aber auch den dynamischen Marktentwicklungen bleibt. Und ich habe dir das Buch vorgeschlagen, weil das war ein Must, es zu lesen. Die Christina Grubendorfer kenne ich jetzt seit über 10 Jahren und ich habe mich total gefreut, als ich erfahren habe, dass sie sowas Grundlegendes schreibt, dass sie das auch noch mit dem Jazz-Titel The Real Book of Work verbindet, fand ich dann noch interessanter. Und als du mich eingeladen hast, ich dachte, dann nehmen wir doch dieses Buch, weil ich mich freue, darüber in den Austausch zu gehen.
Ja, super. Und das ist auch schon wieder eine Neuigkeit, die ich für mich gelernt habe. Diesen Begriff Real Books kannte ich nämlich gar nicht, weil ich nicht aus der Jazz-Szene komme. Und deswegen habe ich mir erstmal gar nichts dabei gedacht. Ne? Nur, ach, halt ein englischer Titel. Beim Wahlen Verlag, ich hatte ja neulich mit dem Thomas Amon das Gespräch über Reinventing Organizations. Da haben sie ja auch den englischen Titel bewusst gelassen. Dachte ich mir, ja, ist ihnen halt irgendwie keine gute Übersetzung eingefallen. Wobei es dann doch merkwürdig ist, weil es ja ein deutsche Autorinnen sind. Nichtsdestotrotz lese ich dann auf einer der ersten 5 bis 10 Seiten, was es bedeutet und finde das auch dann wirklich gelungen, weil ja dieses, also du kennst dich da vielleicht besser aus, ich kann das jetzt nur laienhaft sagen beim Jazz, weil ja diese Real Books sind ja Nachschlagewerke der Jazzpraxis und deswegen finde ich so gut, Sammlungen von Songs, die in 3 Versionen vorkommen, damit die Mitspielerinnen und Mitspieler besser, leichter zusammenfinden. Das passt total genial für das Buch, weil es ja wirklich die Blickwinkel ständig ändert und die Perspektiven und man immer wieder neu aufs Unternehmen guckt und eben nicht, und dann kommen wir dann auch gleich zum nächsten großen Thema, eben nicht mit dieser Hype-Brille, ne? New Work, Agilität und Mindset und was da alles herumschwirrt, sondern wirklich so verschiedene Blickwinkel einnimmt und vor allem den Blickwinkel, der für mich neu war, aus der Organisationssicht. Weil das gibt ja eine eigene Lehre dazu, die ist mir völlig unbekannt, gebe ich auch zu an der Stelle, aber über die habe ich viel gelernt. Und eins noch, bevor du auch gleich wieder was sagen darfst, für mich ist es ein stacheliges Buch, weil es mich dauernd gepiekst hat beim Lesen, weil ich eben nicht diese Organisationsbrille kannte und so immer wieder mir bei Themen, über die ich mir natürlich schon auch bei den Leseoptimisten mit verschiedenen Büchern Gedanken gemacht habe, dann immer so einen Pieks gegeben hat, das ist mal ein anderer Blickwinkel. Ach, so habe ich es noch nicht gesehen und deswegen gefällt mir das super gut, das auch als stacheliges Buch zu lesen.
Und ich antworte mal, wie es sich für mich angefühlt hat. Für mich hat sich als sehr vertrautes Buch angefühlt. Ich habe ihr das inzwischen auch geschrieben, der Christina Grubendorfer, dass ich beim Lesen gelernt habe, wie viel ich von ihr in den letzten 10 Jahren gelernt habe, ohne dass ich dir das so reflektiert hätte spiegeln können. Mir sind ganz viele Gespräche eingefallen, wo wir in Beratungsanlässen miteinander waren, wo wir mit anderen Kundinnen in Netzwerkveranstaltungen waren, wo ich sie das erzählen hörte, was sie jetzt geschrieben hat. Ich gebe aber zu, dass ich das Buch in vielen langen Etappen gelesen habe. Also die letzten Wochenenden, weil ich wirklich Stunden investieren musste, weil das ein dichtes Buch ist. Und obwohl es mir jetzt nicht unvertraut war, da neu, hatte ich schon das Gefühl, ich muss da mich damit beschäftigen. Ich muss da Zeit investieren. Das ist kein schnelles Buch zum Nebenherlesen. Auch nicht für den, der das Gefühl hat, er ist mit der Materie schon länger vertraut. Es ist übrigens so ein Thema, Angela, dass je mehr du dich damit beschäftigst, umso mehr spürst du, wie wenig du verstehst und kennst. Insofern bin ich, je mehr ich mich vertraut damit fühle, umso größer wird das Feld, umso vielfältiger wird das Feld. Und ich glaube, sie hat schon was gewagt. Und vielleicht greifen wir da auch schon ein bisschen vor. Da ist schon viel drin. Dann aber, weil es so viel drin ist, muss an bestimmten Stellen, kann nicht der ganze Kontext mit dazukommen, dann ist es schon vielleicht verkürzt im Sinne eines, also es lädt ein, sich tiefer zu beschäftigen. Und ich freue mich drauf, mit dir jetzt die Leseoptimistin den Blick drauf zu werfen, was es mit dir und mir gemacht hat beim Lesen.
Genau, also das Erste, vielleicht um das auch nochmal, also ich habe es, hat sich eher zufällig ergeben, aber vom Walen Verlag eben mehrere Bücher hier auf der Leseliste gehabt. Und auch dieses wieder, ich weiß nicht, wer das im Hintergrund diese Fäden zieht, aber da sind wieder Illustrationen drin, wo ich mir denke, oh, das ist so großartig, wie man es schafft. Also da werden Kapitel über viele Seiten fundiert geschrieben, bringen mich zum Nachdenken und dann ist das in einer Grafik auf einer oder zwei Seiten nochmal plakativ da und du denkst dir, wow, also das verankert sich dann so gut im Kopf. Dafür, also danke, wer das alles hier immer zusammenbringt. Und allein, ich weiß nicht, ich werde mal den Thomas Amon fragen, ob ich nur diese eine Grafik abfotografieren darf, dieser Dschungel am Anfang von diesen ganzen Mythen. Der ist so goldig, so herrlich, herzig, illustriert eben, also weg mit der Hierarchie und dann ist da im Dschungel so einer, der am Baum sägt und solche Geschichten. Ganz, ganz großartig. Und ich möchte gern einfach in die einzelnen Mythen dann mit dir mal einsteigen. Ich finde das auch richtig vom Aufbau her gut gelungen und nachvollziehbar. Also für die Leserinnen oder für die Hörer, die es noch nicht gelesen haben. Insgesamt 9 Mythen, dieses von New Work über agil und so weiter, werden erstmal inszeniert, also gezeigt, was ist der Mythos dabei aus dieser Brille des Organisationsdenkens. Dann werden sie entmystifiziert und dann gibt es auch noch mal ganz konkrete Tipps für den Umgang damit. Und das ist für mich in dieser Dreierteilung, ich sage mal, ich habe es für mich beschrieben als ein Füllhorn an Denkzetteln. Und das gefällt mir so gut, weil ich auch für mich jetzt natürlich. Ich werde Fritz B. Simon, vorher noch nie von gehört, ne? Werde ich lesen. Klingt unglaublich spannend. Also es macht natürlich auch Lust drauf, das zu vertiefen, dieses Wissen. Doch es sind so viele Elemente und Anregungen schon drin für jeden Unternehmer, für jede Führungskraft, wo ich sage, unbedingt lesen, um einfach nochmal so, sagen wir, das Hirn, den Motor anzuwerfen und über sich und sein. Ich berate ja keine Steuerberatungskanzleien, weißt du ja, auch für Kanzleien hier nochmal ja, nachzudenken, kann ich mal nicht das eine oder andere vielleicht neu aufsetzen.
Ich möchte mich an deinen Shoutout zu Christina Ackermann unbedingt anschließen. Ich finde diese Grafiken unglaublich. Und sie haben immer dieses, was ich vorbeschrieben habe, diesen dichten Moment in einer besonderen Weise abgeschlossen, weil sie auch häufig die Kapitel dann ja so abrunden. Und ich finde, es ist besonders gut gelungen, das wahrlich nicht leichte Fassen der Gedanken in Bilder zu machen, großartig. Von daher unbedingt das Shoutout vielleicht, weil wir jetzt später wahrscheinlich mehr über die Inhalte sprechen und nicht über die Bilder, sei das am Anfang besonders erwähnt. Ich würde mich freuen, wenn du den Dschungel mit draufnehmen kannst. Ich glaube, dass das ein schönes, das sind viele Bilder, die bleiben können, um das Buch besprechbar zu machen.
Ja, genau. So, und um mal jetzt in den Inhalt reinzugehen, was noch mal so ein bisschen das vorweg Erklärende ist für mich oder auch für mein Verständnis wichtig war, das ich habe einfach so noch nicht drüber nachgedacht, dass eben dieser Blickwinkel der systemischen Organisationstheorie ist, eine Organisation ist lebendig, also wie ein Organismus und folgt deswegen seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und es ist nicht einfach nur, wir drehen bei den Menschen an den Schrauben, da kommen ja viele Beispiele dazu dann während des Buchs, sondern du musst alles immer im Kontext dieser Organisation als eigenes Lebewesen, als eigene Persönlichkeit jetzt mal verstehen, damit du dann dort, wenn du was verändern willst, auch richtig ansetzt und nicht an den falschen Stellen. Und das war für mich nochmal wichtig und dass das Ganze eben eine Eigendynamik hat, die du nicht kontrollieren kannst. Du kannst sie beeinflussen, aber die Organisation hat ihren eigenen Kopf und hat ihre eigenen Regeln. Und das war für mich manchmal immer schwierig, das zu trennen an einigen Stellen. Aber das ist so ein ganz wichtiges Grundverständnis dieser Organisationstheorie, sage ich jetzt mal, dass du das getrennt von den Menschen sehen musst, dass die Organisation ihren eigenen Regeln folgt und da noch mal alle anderen Mythen oder Begriffe, die wir jetzt besprechen werden, unter diesem Gesichtspunkt betrachten musst.
Jetzt haben wir ja offensichtlich unterschiedliche Zugänge zu diesem Buch, aber haben uns die gleiche Philosophie und Bedeutung an dem Anfang rausgenommen. Auch ich hätte das Kapitel 1 mit diese BWL-Identität, die ich auch aufgenommen habe, eine Organisation ist etwas, was man programmieren und lenken kann, steuern, planen. Diese Steuerungsillusionen funktionieren eben nicht, weil die Organisation eine Blackbox ist, die nicht so kontrolliert werden kann wie eine Maschine. Und Angela, das ist jetzt eben nicht neu, aber nach 5 Jahren habe ich das Gefühl, ich treffe immer wieder jeden Tag jemand, wo ich noch gar kein Verständnis für diese Idee habe. Von daher ist mein, wir hoffen, dass die Christina und Christina ganz viel Erfolg mit diesem Buch haben, dass möglichst viele Menschen mindestens getriggert werden, wie hast du vorher gesagt, mit diesen Denkzetteln anfangen, miteinander umzugehen, weil ich glaube, dass das für meine Arbeit täglich ein wichtiges Element ist, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten, dass wir mit dieser Eigendynamik, es steht da so ein Sternchen, sie kann aber beeinflusst werden. Und dieses beeinflusst werden ist das, was wir täglich versuchen, aber mit der Haltung, dass ich ein Autopoiesis-System habe, das so handelt, wie das systemisch zu erklären ist. Und ich habe Niklas Luhmann als Soziologiestudent leider nicht verstanden. Es war in meinem intellektuellen Kontext so, dass ich diese Bücher, die fand ich nicht einladend. Und ich freue mich, dass ich mit Gerhard Wohland und mit den Kollegen von Intrinsify und jetzt mit Christina und Fritz B. Simon ÜbersetzerInnen habe, die mir helfen, das, was ich in meinem Soziologiestudium nicht greifen konnte, jetzt so zu begreifen, dass es auch ins Handeln bringt. Und ich finde, es gelingt dir sehr gut, dass das Buch eben nicht nur die abstrakte Ebene der Systemtheorie beschreibt, sondern das ins Konkrete, ich bin ein bisschen vorsichtig mit Tipps und Tricks, aber so wie sie sie macht, kann ich sie annehmen, dass sie wirklich das handhabbar macht.
Ja, genau. Und da ist mir auch, also ich hatte natürlich immer wieder liest man, was ist der Unterschied zwischen kompliziert und komplex? Und das ist nochmal eine wichtige Erkenntnis für mich an der Stelle gewesen. Eine Organisation ist ein komplexes System. Du weißt nicht, was hinten rauskommst, wenn du vorne was reinwirfst. Und kompliziert, das ist ja immer dieser Ansatz von, ich muss nur eine Schraube drehen, dann weiß ich, kann ich irgendwie, es mag kompliziert sein, aber ich kann ausrechnen, was hinten rauskommt. Und unter dem Gesichtspunkt nochmal, also natürlich bei uns im Delphinet, ne, ich weiß nicht, wie viele Kanzleien schon in Sachen Change und Digitalisierung und Transformation oder Prozessoptimierung sich die Zähne ausbeißen, weil sie halt glauben, meine Güte, ich muss doch nur irgendwo meinen Mitarbeitern das richtige Mindset vorleben, einbläuen, es ihnen eintrainieren und dann wird unsere Kanzlei oder dann erblüht die Organisation in der digitalen Glücklichkeit. Und wenn man dieses Buch gelesen hat, eben mit all diesen Mythen, versteht man, warum das einfach nicht funktioniert, wenn man mit dieser Haltung rangeht, dass man eben irgendwo einen Knopf drückt und dann mit ausreichend weiteren Knöpfen ein gewünschtes Ergebnis erzielt.
Ich habe das vorher schon erwähnt, dass es nichts Neues ist. Ich habe so wunderbare, mich täglich begleitende Altbekannte. Ich vermeide den Begriff New Work, weil ich das Gefühl habe, dieser Containerbegriff spricht für nichts mehr. Sie macht wunderbar erklärt, warum das so ist. Warum dieser Begriff nichts Orientierendes hat. Und wenn du Reinventing Organizations, räumt es ja auch da relativ auf, was er da macht und was er nicht macht. Und ich finde das sehr befreiend, dass ich den Begriff Mindset, neulich hat mir ein Simon Dücker gesagt, wenn jemand Mindset sagt, stirbt irgendwo ein Kätzchen auf der Welt. Weil die Frage, was er mit diesem Begriff Mindset in den allgemeinen, hier stimmt was mit dem agilen Mindset nicht. Und wie das dann in der Organisation zu Selbstverständlichkeiten wird, da räumt sie so wunderbar auf. Und ich möchte ein Thema rausgreifen, was für mich eine berufsbiografische Zäsur darstellt. Ich war irgendwann bei Christina in Köln bei einem Termin, wo sie Kunden eingeladen hat. Und ich erinnere mich, dass ich sie dort sagen hörte, Unternehmen bestehen aus Kommunikation und ohne Kommunikation gibt es kein Unternehmen. Und ich saß dort so, mit meinem Verständnis, es gibt eine Kommunikationsabteilung in einem Unternehmen und es gibt ganz viel anderes und die machen Kommunikation und die anderen machen anderes. Und ich höre sie diese Idee sagen, dass nur was in die Kommunikation erlangt, findet überhaupt statt. Und dass wenn wir beide nicht miteinander kommuniziert hätten, würde es heute keinen Leseoptimisten-Podcast geben und nur über diese Kommunikation findet der statt und dass unternehmerisches Handeln immer eine Kommunikation voraussetzt. Und wenn der Christian seit Jahren für den Hashtag konstante Überkommunikation bekannt ist, dann meint es eben nicht nur Newsletter schreiben, LinkedIn-Post schreiben, sondern die Bedeutung für Kommunikation, für das organisationssoziologische Handeln der Akteure miteinander. Und dass das sie so schön schreibt und ich hoffe, dass es viele an sich ranlassen und dieses Verständnis, das so abstrakt ist, so erläutert wird, da hoffe ich, dass es der Gedanke, dass man sich mit dem anfreunden kann, weil ich möchte ja gar nicht sagen, wie meine Unternehmenskommunikationskollegen mit diesem Begriff anders umgehen und sich schwer tun, dass sie ihre Profession der Kommunikation so verallgemeinert und plötzlich für alles steht. Da hoffe ich, dass es Zugänge gibt, dass diese Dialoge leichter werden, dass das nicht als Angriff für autonomes Zuständigkeitsthema ist, sondern ein Verständnis für einladendes, orientierendes Handeln in der Organisation. Und das, finde ich, hat sie sehr, sehr gut herausgestellt.
Ja, also gehe ich gleich nochmal darauf ein. Ich möchte noch auf eines ganz kurz Bezug nehmen. Du hast es nämlich auch verwendet, der Containerbegriff. Großartiges Wort, habe ich vorher noch nie gehört, aber das ist für mich so sprechend, weil sie ja sagt, hey, New Work ist zum Containerbegriff. Es ist also ein Sammelbecken von allem geworden und damit von nichts. Also es hat so eine Beliebigkeit bekommen, die ich auch spüre inzwischen, wo ich mir denke, boah, ich kann das Wort New Work nicht mehr hören. Und da klärt sie ja auch nochmal auf. Also Friedhof Bergmann, der das ja vor was 30 Jahren erfunden hat, der hat sich ganz was anderes dabei gedacht, als zu was es jetzt verklärt wird. Und da schreibt sie auch, und das finde ich ganz großartig, sie sagt, wenn man den Begriff, unter dem der Friedhof Bergmann den propagiert hat, veröffentlicht hat, was er sich dabei gedacht hat, wenn man das ernst nehmen würde, dann müsste man Organisationen abschaffen. Und nicht sagen, wie kriegen wir das in Organisationen rein, weil es das Gegenteil davon ist, weil Organisationen, und das kommt auch, und das ist wichtig, wir leben in einer Gesellschaft, ja, kann man jetzt, ich habe so ein paar Mal hier schon gesagt, kapitalistisch böse, oje, schrecklich. Nein, wir leben halt in einer Marktwirtschaft und eine Organisation hat als ihren originären Zweck Profit, Geld verdienen. Und das kann man gut finden oder schlecht finden und es müssen ja nicht gleich Milliarden sein, aber es geht darum, dass das ist der Selbsterhaltungszweck einer Organisation. Und wenn ich dann herkomme und das auflade mit, ja, jetzt brauchen wir aber Purpose. Also ich weiß, diese ganzen, auch dein Titel besteht aus einem englischen Begriff, aber irgendwie so diese ganzen Begriffe da immer, also die ja auch dann so Buzzwords. Zu Buzzwords geworden sind. Da muss man aufhören damit, wenn man sagt, ich betrachte das Unternehmen in seiner Eigenständigkeit und das nochmal bezogen auf, was du gesagt hast und ich sag mal, das, was das Unternehmen zusammenhält oder überhaupt zum Leben erweckt, Pulsschlag vielleicht, ist die Kommunikation. Und das zu verstehen, ich habe mir den Satz nämlich nochmal extra rausgeschrieben, das geht da ja noch weiter. Also Unternehmen bestehen aus der Kommunikation, die zwischen Menschen entsteht. Sie bestehen aus den vielen, vielen Regeln, denen man folgt, den Ritualen, die immer wieder stattfinden, den Routinen, an die man sich hält, den Wegen, die einzuhalten sind, den Rollen, die man bekommen kann und den Personen, die man sich konstruiert. Und auch dieses Letzte, die man sich konstruiert, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das mag ich auch gerne nochmal mit dir vertiefen, weil da hatte ich so viel Aha-Momente beim Lesen und auch für mich in der eigenen, ich gehe ja auch in Kanzleien und berate die, wo ich mir denke, ah, ich muss auch nochmal ein bisschen besser aufpassen, wie ich meine Beratung angehe, also wie ich rede mit den Steuerberaterinnen und Steuerberatern, wenn es auch um Veränderungsprozesse zum Beispiel geht. Also, dass man das mal im Hinterkopf hat, ist unglaublich großartig.
Ich habe heute mit einer Werkstudentin, die bei uns jetzt anfängt zu arbeiten, ein Konstrukt aus dem Buch rausgegriffen, der Unterschied zwischen Mensch und Person. Die Humanisierung der Organisation von Judith Muster habe ich vor 2 Sommer gelesen. Ein wunderbares Buch, das auch versucht. Niklas Luhmann steht auch im Wahlen Verlag übrigens. Und sie hat es, Christina, ist es meiner Meinung nach sehr gut gelungen, diesen Unterschied rauszumachen, dass ich Christian bin und ich bin Christian in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Funktionen. Wenn ich Christian als Leiter Diversity und Transformation werde, dann nehme ich als Person in dieser Organisation eine Funktion ein. Und ein Bild, das ich von Mark Poppenborg auch stärker sehe, jetzt auch analogiert, das ist es mit dem Spiel. Und wenn du jemanden zum Schachspiel einlädst, dann verhält er sich wie jemand, der ein Schachspiel spielt. Und wenn du dann gern das Spiel ändern willst, dann macht es nicht viel Sinn, an dem Menschen rumzustricken. Sondern wenn du ein anderes Spiel willst, musst du andere Spielregeln geben, andere Strukturen bauen, sodass der sich anders verhält. Aber in einem Schachspiel jemand zu sagen, spiel wie Mensch, ärgere dich nicht, während du weiter ein Schachspiel regeln hast, führt zu Zynismus. Und ich habe den Eindruck, ich verwende inzwischen den Begriff Personalentwicklung als organisationale Aufgabe auch nicht mehr gern, weil ich diese Übergriffigkeit schon in der Rolle für anmaßend finde. Für meine Personalentwicklung, Christian, bin ich verantwortlich. Und meine Arbeitgeberin kann mich gern einladen, dass ich mich und mein Mindset damit auch weiterentwickle. Aber dass es eine Zuständigkeit gibt, die ganzen Kohorten von A nach B führt, in dem Glauben, ich entwickle die irgendwo hin, finde ich fast schon befremdlich. Wenn ich Menschen einladen will, sich anders zu verhalten, sollte ich die organisationalen Strukturen anschauen, in denen dieses Verhalten, das sie heute machen, belohnt wird. Und wenn ich ein anderes Verhalten will, sollte ich Strukturen bauen, die anderes Verhalten belohnen. Und nur der Kunde, der die Rechnung zahlt, ist relevant. Alles andere sind Faktoren, vielleicht zum organisationalen Miteinander notwendig sind, aber die häufig in den Mittelpunkt geraten, gerade bei so Diskussionen über New Work. Da ist dann ganz häufig weit weg, wer die Rechnung dafür zahlt und ob der auch für die Momente Akzeptanz hat, die da alles in diesem Containerbegriff subsumiert werden, der ein Eigenleben führt. Ich kann mich erinnern, da war Fridtjof Bergmann noch am Leben und er ist von der Company, die sich interessanterweise ja sogar nennt, als New Work SE in Hamburg, ist eingeladen worden auf ihre große Bühne und man hatte das Gefühl, er ist selber ein wenig befremdet, was hier aus seiner Idee geworden ist und was für ein Businessmodell jetzt hier drumherum aufgebaut ist. Von daher lasst uns über organisationales Miteinander reden und ähnlich wie Sie auch den agilen Begriff, auch den habe ich von ihr live schon erklärt bekommen über 2 Tage hinweg und habe mit ihr gerieben, was bedeutet Agilität, wo ist Agilität richtig und dass es als per se positiv konnotiertes Miteinander überhaupt nicht stimmig ist. Es ist aus einer situativen Form von Softwareentwicklern entstanden, aus einem bestimmten Punkt und sicher können andere Anregungen machen, aber das, was ich beobachte als Cargo-Kult, dass ich irgendwo das übertrage und jetzt glaube, auch mit dem Begriff zu schmücken. Phasenweise war es so, da war ja alles agil. Kurz vor Pandemie konntest du ja gar nicht gucken. Da war ja, wer kein agiler Coach, wer keine agile Führungskraft war, der konnte ja gar nicht mehr in die Sichtbarkeit gehen. Da, finde ich, arbeitet sie wunderbar die Mythen auf. Da hatte ich beim Lesen einfach das Gefühl, yep, sehr gut so. Und es stützt Argumentationsketten, die ich schon kenne, weil sie neue Bilder macht, weil es auch noch bebildert ist. Von daher ist das ein Kapitel, das mir sehr viel, diese Kapitel haben mir sehr viel Freude gemacht, weil sie so, kennst du es, wenn man was liest und sagt, ja, endlich
genau,
sagt es mal jemand richtig.
Ja,
das war so ein so war das Gefühl beim Lesen.
Wohlgefühl, ja. Und da, also in dem Kapitel, du hast ja auch schon die Kätzchen angesprochen, die sterben, wenn man Mindset sagt. Sie empfiehlt ja auch, also ja, finde ich auch sehr lustig, beim Buzzword-Bingo quasi, immer wenn agiles Mindset oder New Work oder so ein Begriff kommt, bitte eine Spende zahlen an eine nette Organisation. Das finde ich auch sehr hilfreich. Ich finde aber, gerade bei dem agilen Arbeiten hat sie in den Tipps für Führungskräfte einen sehr schönen drin. Also das, weil es einfach mir aus dem Herzen spricht, weil sie nämlich auch nochmal sagt, keine Methode ist so gut wie deine eigene Expertise. Also regelmäßig, ich versuche das wöchentlich, schließ dich eine Stunde lang ein und denk einfach nach. Und dann, und das finde ich nochmal wichtig, und am besten überschreiben, weil es gibt keine bessere Möglichkeit, als sich selber beim Denken zuzusehen. Ich liebe es wirklich. Applaus, Applaus. Und das ist genau dieser Gedanke, hey, ich kann jetzt jedem Hype hier hinterherlaufen. Insbesondere ist ja fast schon, das finde ich wirklich schlimm, wenn du selber sagst, hey, was soll das mit dem New Work? Dann bist du ja der Buhmann, die Buhfrau inzwischen. Ne? Also wer nicht New Work oder agil sich mit auf die Fahnen hängt, gilt ja sofort als veraltet. Du kriegst keine Arbeitnehmer mehr, weil alle müssen New Work leben. Bis hin zu, das habe ich mir aufgeschrieben, also Bällebad und Tischkicker kennt ja jeder, aber Bartschneide Angebote waren mir neu. Das fand ich wieder. Also ich liebe auch den Humor, den sie da in dem Buch immer wieder durchscheinen lässt. Also das ist mein Ding. Aber genau dieses, jede Organisation, und das schreibt, kommt auch super gut durch, ist eben ihr individuelle Persönlichkeit. Also findest du auch immer nur über individuelle Lösungen deinen Weg und eben nicht über, ich stülp mir jetzt ein Konzept über und schrei Hurra, weil ich mir jetzt das auf New Work oder kein Silo-Denken mehr oder was auch immer auf die Fahnen schreiben kann. Und das kommt an allen Stellen so sehr schön. Die hat es gerade bei dem agilen Arbeit hat sie auch geschrieben, das ist ein Rezeptproblem. Wir glauben, es gibt das eine Rezept, das alles heilt. Nein, das gibt es nicht. Es gibt immer nur deine Organisation, dein Unternehmen mit den eigenen Problemen, weil sie ja auch aus der eigenen Kommunikation kommen, wenn man das wieder unter dem Gesichtspunkt sieht, weil überall eben die eigenen Regeln herrschen und die gilt es anzugucken und dann eben über Verhalten zu steuern und nicht über, also über Verhalten und nicht über Haltung.
Ja, sehr schön. Und wir laden ja sehr, sehr regelmäßig zu Dialogplattformen ein, weil die Gefahr von dieser Haltung ist natürlich, dass ich mir selbst auch genüge. Und gerade in einer erfolgreichen Organisation, die auf ein stattliches, wirtschaftliches Erfolgding zurückschaut, ist natürlich auch der Punkt, dass es Trigger von außen braucht. Und den Trigger, den sie gut setzt, ist, dass du nicht etwas von außen rezeptartig nehmen kannst, aber natürlich kannst du dir aus den Impulsen für deine Organisation, und dazu braucht es eine intensive Auseinandersetzung, die eben über das hinausgeht, naja, nun Work brauche ich gar nicht, weil das können wir schon, du musst dich schon mit den Themen auseinandersetzen. Und das ist schon ein nicht ganz einfaches Thema, welches dieser Begriffe und welches dieser Buzzword ist jetzt für die Organisation so relevant, dass man sich mit ihr auseinandersetzt. Und da ist unsere Übersetzung halt, dass ja möglichst viele in diese Entscheidung einbeziehen. Dass möglichst viele sich von Impulsen berühren lassen. Und wenn dann in einer Organisation eine ausreichend große Gruppe den Begriff ernster nimmt, wie man ihn vielleicht auf den ersten Blick nimmt, dann spricht was dafür, dass der vielleicht eine organisationale, relevante, zumindest Adaptierung oder Form hat. So, und das war halt früher so, da hat man sich drauf verlassen, dass es der Unternehmer, der Vorstand, das Top-Management macht. Darauf würde ich mich heute eben nicht mehr verlassen. Ihre Unterscheidung zwischen führen können alle, die in Unsicherheit eine Orientierung geben, nicht nur die Niklas Luhmann als Vorgesetzte bezeichnet wird. Weil der Vorgesetzte hat eine hierarchische Funktion. Und diese unglückliche Gleichsetzung, die ich jetzt seit den 80ern kenne, dass Führungskräfte Führungskräfte sind und nicht Vorgesetzte, und das viel positiver klingt, macht halt alle anderen zu Nicht-Führungskräften. Und das ist grob fahrlässig, weil egal welche hierarchische Funktion ich mir schon erarbeitet habe, ich kann in Führung gehen, wenn ich der oder diejenige bin, die was identifiziert, was für die Unsicherheit, in der wir uns befinden, eine Antwort ist. Wenn ich der aber vorher 20 Jahre sage, du bist nicht Führungskraft, weil Führungskraft sind nur die Vorgesetzten, dann gewöhnt man sich als Spielerin ab, in Führung zu gehen, weil man dafür ja nicht verantwortlich ist. Da finde ich, arbeitet es ein paar schöne Punkte raus, die ich Niklas Luhmann kennen. Und ich weiß noch, wie man gesagt, Christian, du kannst ja nicht vorgesetzt sagen, das ist ja total negativ. Es ist viel naheliegender, zu einer hierarchischen Person vorgesetzt, dir zu sagen, als Führungskraft und damit allen anderen die Verantwortung schon sprachlich abzusprechen.
Ja. Ja, genau. Und da kommen ja auch immer wieder gute Gedanken oder auch bei den einzelnen Mythen, also zum Beispiel beim Mythos Eigenverantwortung. Das passt ja jetzt genau in dieses Thema, ne? Wer hat Eigenverantwortung? Und alle rufen immer, wir wünschen uns eigenverantwortlich, unternehmerisch denkende Mitarbeitende, und dann wäre die Welt ein besserer Ort, oder zumindest die Organisation. Und dann, aber sie wundern sich immer, aber es passiert ja nicht, ne? Und dann kommt wieder genau dieser Fehlschluss, ja, das liegt am Mindset. Und so wie du sagst, nein, es liegt nicht am Mindset, sondern an dieser Kommunikation innerhalb des Unternehmens. Und wenn man was ändern will, muss man sich das Verhalten angucken und die bisherigen Spielregeln, um herauszufinden, warum verhält sich ein Mitarbeiter so und nicht anders. Und das ist ja, da ist ja dieses wo auch immer die Geschichte herkommt, diese Geschichte von der toten Taube. Ich liebe sie, weil die genau welche Schlussfolgerungen ziehe ich oder eben nicht, in welchem Kontext. Um es ganz kurz zu erzählen, ist eine sehr kurze Geschichte. Die Führungskraft, der Oberchef, kommt in sein Unternehmen morgens, und auf dem Weg dorthin liegt eine tote Taube. Oh Gott, fränkisch, eine tote Taube. Ganz schwierig. Und denkt sich, die sind alle nicht eigenverantwortlich, wieso hebt das keiner auf? Und irgendwann ist nicht mehr die tote Taube das Thema, weil vielleicht hat es einfach noch keiner gesehen oder jeder war mit was anderem gerade beschäftigt. Aber auf einmal ist das Symbol für keiner im Unternehmen übernimmt Eigenverantwortung. Immer muss ich alles machen. Und genau mit diesen kleinen Geschichten hast du erstens ein Schmunzeln im Gesicht und zweitens macht so bing, bing, bing im Kopf nach dem Motto, naja, frag halt mal nach, red mal mit deinen Leuten, wieso niemand die tote Taube gesehen hat. Aber nicht so diese Schlüsse ziehen aus einem gar noch nicht vorhandenen Kontext, den man hineininterpretiert. Da ist so viel Eigeninterpretation immer, die dann zu Fehlschlüssen führt, aus denen man dann ableiten, und das sagt sie ja auch immer, also immer diese kleinen Spitzen gegen die Coaches haben mich immer sehr amüsiert. So nach dem Motto. Ja, und dann der erste Ruf, wir brauchen ein Coaching. Wir müssen unseren Mitarbeitenden besser coachen, damit die dieses Verständnis für ihre Umwelt bekommen und die tote Taube früher sehen.
Ich fand das Kapitel mit den Silos auch sehr schön. Ich erinnerte mich zurück, dass ich einer war, der die Bereichsegoismen, wie müssen wir abbauen und wir müssen das Silo-Denken abbauen. Und es ist so schön, wie sie beschreibt, dass jede komplexe Organisation Silos braucht. Und dass die Verteufelung einer Situation, die wir als ungut erleben, dass Silos miteinander nicht so kommunizieren, wie sie sollten, dass sie zu unterschiedlichen Kommunikationsformen führen, dass es etwas völlig Normales ist in einer Organisation und ich mir halt mit den Vorteilen, die eine Silobildung hat, zum Beispiel, dass nicht jeder nichts anderes macht wie Tauben suchen, sondern dass es halt eine Arbeitsteilung gibt und die anderen halt die Taube vielleicht gar nicht sehen, weil die Aufmerksamkeitsfokussierung von denen in ihren Rollen halt heißt, ich nehme die Taube gar nicht wahr. Und das hat gut funktioniert, dass ich mich nicht um alles kümmere, sondern das, was meine silopartielle Zuständigkeit ist. Und in Phasen, wo halt diese Silohaftigkeit zum Problem wird, weil ich crossfunktional voneinander wissen muss, was die anderen machen, muss ich die positiven Elemente eines Silos mit den anderen Elementen verbinden. Und das ist aber kein Vorwurf an die, die Silos bilden. Und das miteinander, wenn ich etwas tue, handle ich mir halt neue Probleme ein. Und das Problem zu bekämpfen, indem ich sage, Silos zu verteufeln, ist halt nicht das Richtige, weil ich mir dann mit einem verteufelten Silo in den Matrixstrukturen, in denen wir jetzt reihenweise arbeiten, habe ich halt neue Herausforderungen, weil ich mehrere Dimensionen habe und gar nicht weiß, an welche Taube ich zuerst gucken soll. So viele Taubenaufträge ich habe und ich brauche neue Kompetenzen zu differenzieren, welche tote Taube jetzt gerade die relevanteste ist, weil ich ja 5 Chefs habe, die jeweils tote Tauben sehen und ihre für die relevanteste halten. Das ist was, wo neue Rahmenbedingungen sind. Und Ihren Punkt, betrachte Komplexität nicht als Problem, sondern als die Lösung, dass ich Komplexität lieben lerne und versuche, mit Komplexität zu lernen, umzugehen, anstatt verteufelt zu versuchen, sie durch Planung, Steuerung und Strukturierung als solches beherrschbar zu machen, weil sie sich eben dieser Beherrschbarmachung entzieht. Und jetzt ist natürlich ein Problem, wir haben mit Beherrschbarkeit, wir arbeiten für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, die nicht automatisch die Unplanbarkeit als Teil ihrer Kompetenzzuschreibung haben. Und deswegen, aber ihre Systeme arbeiten eben auch so und je dynamischer sich die Zeiten entwickelt, umso größer sind die Bedeutungen von Komplexität, umso größer sind die Bedeutungen von Dynamiken und Kommunikationsformen. Deswegen hoffe ich, dass viele Menschen sich anregen lassen, diesen Blick, der ja, wie sie selber sagt, keine Wahrheit hat, diese
Nee.
Wahrheitskonstrukte, deine Wahrheit, Angela und meine Wahrheit. Wir lesen das gleiche Buch und haben völlig unterschiedliche Muster, weil dein Kontext ein anderer ist wie meiner. Wir haben vorher beschrieben, dass wir das gleiche Buch aus völlig unterschiedlichen biografischen Richtungen lesen. Während bei mir dauernd klingelt, ach, schon wieder, ach, schön, bestätigt, kriegst du lauter neue Trigger, die bislang bei dir nicht da waren. Ja, wie soll denn das zu einem erster Dialog darüber? Ah, schau, die Angela kommt das gleiche wichtig, obwohl sie einen ganz anderen Kontext hat. Ja, ist doch relevant, dann scheint dieser Punkt viel leichter für unterschiedliche Menschen greifbar zu sein, wie wenn wir jetzt ganz unterschiedliche Sachen herausfinden würden. Deswegen Dialog, Dialog, Dialog in Vielfalt. Übrigens, ich würde natürlich auch meinen englischen Diversity-Begriff nicht als Containerbegriff bezeichnen, sondern dass uns die angloamerikanische Welt bei diesem Thema einfach ein paar Schritte voraus ist und der deutsche Vielfaltsbegriff nicht so inhaltsstark besetzt ist wie Diversity, Inclusion, Equity. Wir sollten uns darüber nachdenken, dass es für mich schlauer ist, 3 englische Titel zu nehmen, um das zu versuchen, für was ich mich zuständig fühle, als mit 3 deutschen Begriffen, weil wir noch gar nicht geschafft haben, in unserer Sprache einen Verständigungswert aufzubauen, der orientiert. Ich hoffe nicht, dass Diversity zum Containerbegriff mutiert und es mir dann geht wie New Work. Ich arbeite zumindest dran, aber das Risiko mag bestehen. Es ist aber so, dass wir da, wenn ich dann nur über Gender-Doppelpunkte streite, merke ich, dass die Verständigung für Diversity noch lang nicht gelungen ist. Und darüber könnte ich jederzeit, jeden Tag streiten, finde ich immer jemand, der sich gegen diese Form von Vielfaltskommunikation wehrt.
Ja, kann ich super nachvollziehen. Und ich mag einen Punkt dann nochmal aufgreifen von dem, was du vorher gesagt hast, weil ich das auch nochmal sehr wichtig finde, auch im Zusammenhang mit dem, was ich immer wieder mit den Steuerberaterinnen und Steuerberatern diskutiere. So genau dieses, ich postuliere, meine Mitarbeiter sollen mehr Entscheidungsfreiheit haben oder mehr entscheiden, mehr Entscheidungsfreude, ne? Und so wie du gesagt hast, ich muss aber dann auch immer überlegen, erstens, was handle ich mir dann was handle ich mir dann ein? Also wenn du ein Problem löst, das ist das Spannende an komplexen Organisationen, kommt halt das Nächste. Und das muss ich mitdenken, das ist mal das eine. Und ich möchte es aber auch nochmal in die andere Richtung denken, nämlich das kommt auch immer richtig gut rüber bei der Christina, ist wirklich Entscheidungsfreude dein Problem oder hast du nicht ein anderes, das du lösen willst und glaubst jetzt, das mit dem Thema abzufrühstücken? Und bei uns in den Kanzleien, ganz ehrlich, es geht nicht darum, dass die mehr entscheiden. Ich glaube, wenn die mehr entscheiden, kriegen die meisten Steuerberaterinnen und Steuerberater Schnappatmung. Ne? Die sind Kontrollfreaks. Sondern worum es denen geht, ist doch, wir haben alle Kapazitäten am Anschlag. Und die arbeiten zu langsam. Die müssen die Sachen schneller wegbügeln, damit wir mit unserer Arbeit fertig werden. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich sage, ich hätte gerne entscheidungsfreudigere Mitarbeiter. Und diese Sachen kommen da, also deswegen hatte ich unter diesem Aspekt immer so ganz viele neue Aha-Plinks. Und finde es wichtig, und da gibt sie dann auch immer diese guten Tipps bei diesen Tipps für Führungskräfte. Welche Fragen stellst du dir jetzt am besten? Und sei es nur, du machst die 5W-Methode, warum, immer nochmal dahinter gucken und nicht immer das Erstbeste, was dir einfällt, als ach, darum muss ich mich jetzt kümmern, nehmen.
Und nachdem ich mehrere größere Beratungsprojekte mit Christina Grubendorfer erlebt habe, kann ich sagen, sie hält auch da Wort. Also so beginnen die Beratungsprojekte immer, dass man versucht, das Problem, das es gilt zu lösen, rauszukristallisieren, dass das bei organisationalen Veränderungsthemen komplexer ist und auch nicht zu einfachen Antworten führt. Aber diese Form, das meinte ich eben, weil ich vorher sagte, ich habe da viel erfahren, wie viel ich auch gelernt habe in dieser Zusammenarbeit, weil ich das wiedererkannt habe in den Texten. Insofern war es für mich wertvoll, weil es natürlich jetzt anders greifbar ist und auch zitierbar und anders in den Austausch zu bringen ist, weil das Verständnis von dieser Art von organisationaler Arbeit nicht gleich verteilt vorhanden ist. Ich freue mich, dass ich jetzt immer häufiger systemtheoretische Impulse bekomme, weil das dann natürlich leicht ist, wenn man mit denen arbeitet, dass man auch darüber in die Resonanz geht. Aber es ist immer noch so, dass es für viele einfach sich ganz ungewöhnlich darstellt. Und deswegen hoffe ich, dass auch sie hilft mit The Real Book of Work, dass diese Form von Sprachfähigkeit und Austausch darüber möglich ist. Und zu deinem Beispiel des mehr und schneller Arbeitens, dass man dabei verkennt, dass links und rechts Möglichkeiten sind, diese Arbeit gar nicht mehr so machen zu müssen. Wenn ich nicht mir die Zeit leiste, mich damit auseinanderzusetzen, dass es Wege gibt, die das völlig in Frage stellen. Das ist etwas, was ich vorher meinte mit diesen Moden. Wenn ich mich gegen alle neuen Moden wehre, weil meine Leute so entscheidungsschnell ihre Sachen abarbeiten, verkenne ich vielleicht ganz erhebliche Potenziale. Das heißt, diese Marktdynamiken in den Blick zu nehmen, ohne sie gleich abzuqualifizieren als eine neue methodische irgendwas, die durchs Dorf getrieben wird, halte ich schon für einen Punkt, den man unternehmerisch schauen muss. Und da glaube ich eben, möglichst viele Menschen im System zu befähigen, sich diese Wachheit zu behalten, ja, dass sie eingeladen sind, zu gucken, was passiert links und rechts. Wenn in meiner Organisation eine relevante Größe von Menschen glauben, das könnte interessant sein, sollte ich dem Gefühl nachgeben, anstatt zu sagen, macht ihr mal lieber schneller, was ihr gut könnt, weil ich bin darauf angewiesen, dass ihr möglichst schnell euren Stapel abarbeitet. Und so ein bisschen ist das, wo ist das Problem, welches Problem will ich lösen und welche Werkzeuge gibt es vielleicht zur Problemlösung, die es bis gestern noch nicht gab. Und wer die Dynamik von KI im letzten 12 Monaten erlebt hat, darf sich ja nicht wundern, dass man jetzt schneller, häufiger gucken muss, was es da Neues gibt, weil sich das doch recht dynamisch verändert.
Ja, und was mir da jetzt noch einfällt dazu, was ich glaube ich nochmal einen wichtigen Aspekt finde, wenn man darüber nachdenkt, was ist denn jetzt das Problem oder hinter dem Problem, dass wir, wenn wir zu schnell sagen, ja, es ist jetzt, sage ich mal, mangelnde Entscheidungskraft, dass oft Folgendes passiert, das beschreibt sie auch an vielen Stellen, wir schieben dem Menschen die Schuld zu. Und wenn wir den Menschen verändern, dann haben wir die bessere Organisation. Und natürlich ist es jetzt mal jetzt egoistisch gedacht für die Führungskraft leichter zu sagen, naja, wenn meine Mitarbeiter sind schuld, ne? Die bewegen sich ja nicht. Ich kann ja nichts dafür. Ich könnte ja so, wie ich wollte. Und da nochmal immer genau dieses hinter die Kulissen gucken und im organisatorischen Sinne hinter die Kulissen der Organisation zu gucken, was in meiner Organisation sorgt dafür, dass sich meine Mitarbeiter so verhalten, wie sie sich verhalten. Das finde ich ist so ein wertvoller Gedanke, der an all diesen Mythen immer wieder ja durchexerziert wird. Und wo ich dann eben auch sagen kann, natürlich bin ich dann auch nicht als der Mensch Führungskraft schuld, dass irgendwas nicht funktioniert, sondern ich bin einfach verantwortlich dafür, dass ich auf meine Organisation als Organisation gucke.
Ja, Schlusskapitel, um da mal hinzuspringen, nennt sie ja Organizational Prototyping. Und das ist ein Begriff, mit dem wir uns jetzt seit 2019 schon beschäftigen, weil ich eben meine einfache Übersetzung ist nach vorne irren. Also wenn ich nicht sicher bin, wo der richtige Weg ist, sollte ich versuchen, möglichst viele Versuche zu bilden und ihre wunderbaren Punkte, das über Hypothesen zu bilden. Wenn man nicht genau weiß, was richtig ist, versuche ich verschiedene Hypothesen rauszuarbeiten, gucken, welche Hypothesen welche Bedeutung haben und versuche dann Ideen daraus zu entwickeln und die Ideen auszuprobieren und zwar eben richtig tun. Mein Wechsel in der Organisation 2018 war ein solches Experiment, wo wir versucht haben, mit 100 Menschen Software so zu entwickeln, wie man das im Jahr 2018 machen würde, wenn man nicht schon 4 Jahrzehnte Erfahrung und strukturelle Organisation drumherum hat. Und die haben das einfach anders gemacht. Und nicht alles von dem, was wir in diesem Experiment macht, war für die Gesamtorganisation 1:1 übertragbar. Aber einige der Mythen, die sich in der Organisation halten, was gar nicht geht, alle 3 Monate, was Neues, dass sich Teams auch ohne Führungskraft selbst organisiert durch den Prozess laufen können, wie wichtig Kommunikation ist, das konnte in diesem Experiment geübt werden. Und wenn ich dir heute sage, wie normal das damals Außerordentliche ist, sagst du das 5 Jahre später? So, es gibt immer noch Ecken, die genauso arbeiten wie 2018, ohne sich berührt haben. Nicht alle haben alles übernommen. Aber diese Form und dass man viel, viel früher in das Ausprobieren geht, bevor ich sicher bin, ob es gut ist. Ich erlebe häufig die Kultur, die ganz oft Sachen vorventiliert in immer gleichen Runden, um sich Sicherheit zu kriegen, bevor sie es mit anderen austauschen. Ich würde empfehlen, je roher deine Idee im Austausch in Vielfalt ist, umso vielfältiger ist die daraus zu lernende Antwort. Wenn du aber erst in die Antwort gehst, wenn du schon 4 Monate dran rumgefeilt hast, dann willst du auch nicht mehr hören, dass die Kollegin links und der Kollege rechts noch völlig neue Ideen hat, die dich eigentlich wieder auf den Anfang zurückwerfen. Das willst du nicht. Und dann bauen sich diese Silo-Energien aus und dann hat plötzlich doch dieses Silo recht, weil es ja schon so viel investiert hat. Deswegen nach vorne irren, immer wieder Experimente machen, das würde ich als organisationales Experiment viel häufiger gerne dazu raten. Ja. Und da hat sie meiner Meinung nach in ganz vielen Formen ganz konkrete Tipps, wie das gelingen kann, weil das ja auch nicht immer so attraktiv ist, für die Beteiligten ins Entscheidungsrisiko zu gehen und sich zu zeigen in Unfertigkeit, im Lernen. Und es mag kein Zufall sein, dass wir Dativ Learned als Philosophie rauslegen, weil diese Form von ich bin noch nicht fertig, der Normalitätszustand einer Organisation ist und nicht der Fehler, den man schnell überwindet, bis man wieder stabil ist, sondern diese Form des kontinuierlichen sich Anpassens an Veränderungen ist das, dass man möglichst jeder Person in der Organisation als Haltung vermitteln kann. Und dann ist natürlich glaubwürdiger, wenn man das auch durch die Kommunikation stützt, als wenn man genau zählt und wiegt, wie viele Minuten Lernzeit du denn haben darfst und wie viel nicht. Und ob jetzt diese Form von Dialog lernen ist oder arbeiten, da glaube ich, wäre eine andere Form von Vorleben etwas, was diesen Prototyping unterstützt. Deswegen verstehen wir unsere Arbeit so. Da holt das Buch mich auf Seite 347, was übrigens auch eine relative Länge ist. Also sie hat schon einfach viel in dieses Buch gepackt. Das führt auch zur Lesezeit, die man dafür investieren muss. Aber ich finde es sehr, 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 sehr ermutigend, weil sie einen nicht allein lässt mit der Komplexität, sondern Handlungen, konkrete Vorschläge macht, die ich aus meiner Erfahrung auch für praktikabel und, ja, wie sagt man, praktisch, im Sinne einer, man kann damit was machen.
Ja, genau. Und, das passt jetzt wunderbar als Abschluss von diesem Podcast und sehr schön. Ich habe einen neuen Begriff von dir gelernt, nach vorwärts irren. Großartig, passt beim letzten Podcast, hatten wir die Nebelkompetenz ähnlich, und das passt nochmal, damit mag ich dann abschließen, weil das auch mal, das ist wirklich dann auch die Aufgabe der Führungskraft, diese Entscheidungen zu treffen, ohne zu wissen, was hinten rauskommt, weil es ist immer, also Entscheidungen, du musst immer nur dann eine Entscheidung treffen, wenn was unsicher ist. Das ist ja auch nochmal eine gewaltige Erkenntnis. Und damit kaufst du dir automatisch Fehlentscheidungen ein. Also es gibt nicht die perfekte Entscheidung. Und das ist auch so eine Erkenntnis aus diesem Buch, die ich nochmal, das war so eine Erkenntnis, wo ich auch so für mich so eine Bestätigungsglück hatte, nach dem Motto, das weiß ich auch und das liebe ich. Und wie gesagt, das ist echt ein Buch, das sich jeder gönnen sollte und das einen wirklich weiterbringt und einfach noch eine neue Sichtweise aufs Unternehmen, auf sich selber, auf die Mitarbeitenden. Und insofern sage ich vielen, vielen Dank, Christian. Das war echt für mich nochmal eine tolle Vertiefung der eigenen Gedanken und dieses Buches. Und sag danke und wir bleiben sowieso in Verbindung. Bis denn.
Vielen Dank für die Einladung. Wir sehen uns auf einer der Plattformen des organisationalen Lernens und ich freue mich auf die Resonanzen zum Podcast.
Genau. Danke dir. Bis denn. Ciao.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.